Detektor FM. Zurück zum Thema.
Er gehört zu der Generation, die seit 2000 Jahren zum ersten Mal wieder in einem jüdischen Staat aufgewachsen ist, und er wurde eines der Gesichter des Staates Israel, mindestens in Deutschland, aber eigentlich auch in der ganzen Welt. Sein Chef im Auswärtigen Amt hat mal gesagt, er müsse überall, wo es nötig sein wird, Israel vertreten. Man könnte also auch sagen, auf seinen Schultern legte der Staat Israel sehr viel Verantwortung. Avi Primor war unter anderem von 1993 bis 1999 Botschafter in Deutschland. Er ist Präsident des Zentrums für europäische Studien an der Universität Tel Aviv und Vorsitzender der Israelischen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er ist oft angeeckt, weil er oft sehr deutlich seine Meinung gesagt und sogar als Botschafter seine eigene Regierung kritisiert hat. Nun hat er seine Autobiografie geschrieben. Nichts ist jemals vollendet, heißt die. Und so hoffen wir, dass er auch uns gestattet, ihn nun direkt und vielleicht sogar auch mal aneckend dazu zu befragen. Avi Primor ist bei uns im Studio zu Gast. Herzlich willkommen. Shalom.
Shalom, danke
schön, dass Sie da sind. Sie waren ja tatsächlich sehr lange Top-Diplomat und die eine oder andere Episode mit so einem Einblick hinter die Kulissen gibt es ja auch zu lesen im Buch. Ich frage mich immer, wie einfach oder wie schwer ist es, so etwas zu veröffentlichen? Braucht man da sehr viele Freigaben? Muss man mit ganz vielen Leuten abklären, ob man das drucken darf?
Schwer zu sagen. Ich habe mein erstes Buch veröffentlicht, als ich Botschafter in Deutschland war. 1997, im Übrigen hier in Leipzig, damals in der Leipziger Messe war mein erstes Buch. Und da habe ich auch über meine Erfahrungen in Bonn geschrieben, auch Kontakte zu Persönlichkeiten in Deutschland. Denen allen habe ich das Kapitel geschickt, das sie betrifft, und gefragt habe, ob darin nichts stört. Aber das war, weil ich Botschafter war und eine offizielle Position, also musste ich Rücksicht nehmen. Das hat sich allerdings auch gelohnt. Ich kann Ihnen erklären, warum. Aber heute mache ich es nicht mehr. Ich bin nicht im Amt, ich kann schreiben, was ich will, ich frage niemanden. Ich muss selber die Verantwortung übernehmen. Wenn ich jemanden beleidigen will, dann muss ich es bewusst machen und, und die Konsequenzen in Betracht ziehen. Aber sonst nicht.
Sie haben gesagt, es hat sich gelohnt, all diese Anfragen zu stellen. Warum?
Ja, weil ich den verschiedenen Leuten, zum Beispiel Bundeskanzler Kohl oder Außenminister Kinkel und viele andere Persönlichkeiten, war auch von Weizsäcker, der Bundespräsident, der ehemalige Bundespräsident, damals war schon Roman Herzog Präsident, denen alle habe ich geschickt, was sie über sie geschrieben haben. Und die haben mir manchmal Bemerkungen gemacht, die bereichernd waren. Sie haben gesagt, sie haben das und das geschrieben, ich erzähle ihnen, das ging noch weiter und es gab noch so etwas. Und das hat die Geschichte eigentlich bereichert, das hat sich mehr gelohnt. Schimpfe habe ich nicht bekommen.
Ich finde auch sehr spannend, wie man liest, hat man sie ja lange gedrängt, eine Autobiografie zu schreiben, aber sie wollten das eigentlich gar nicht machen. Erst als man ihnen sagte, sie könnten das als Beobachter schreiben, sozusagen, also von einer so ein bisschen Distanzposition, also nicht wie man sonst über sich selbst schreibt, haben Sie zugestimmt. Warum waren Sie so ein bisschen zögerlich?
Ich wollte nicht über mich schreiben. Es gibt so viele interessante Sachen, über die man schreiben kann und über die ich auch geschrieben habe. Ich habe bis heute 9 Bücher veröffentlicht und das hat mir immer Spaß gemacht. Aber ich habe ungern über mich selber geschrieben. Und als man mich doch irgendwie davon überzeugt hat, ich solle es doch machen, da habe ich gedacht, gut, ich mache es, aber erzähle doch nicht über mich, sondern ich erzähle, was ich gesehen habe, erlebt habe als Beobachter. Ja, und das sind interessante Geschichten, die waren auch für mich interessant. Dennoch muss ich hinzufügen, ich habe doch ziemlich viel über mich, über persönliche Sachen geschrieben, auch intime Sachen, aber mittelbar. Mein vorletztes Buch vor dieser Autobiografie war ein Roman, Süß und Ehrenvoll heißt das, über den Ersten Weltkrieg. Meine zwei Protagonisten waren ein deutscher Soldat und ein französischer Soldat, die gegeneinander kämpfen. Und ich habe deren Leben beschrieben, Hintergrund, Liebesgeschichten, Familiengeschichten. Und da drin habe ich sehr, sehr viel von meinem eigenen Leben niedergeschrieben. Aber verschleiert, ja, weil ich habe es den Protagonisten zugeschrieben und ich habe nicht gesagt, das sind meine Erfahrungen.
Das ist ein sehr guter Trick. Was bei der Autobiografie jetzt der Eindruck, der entsteht, wenn man die liest, ist, dass sie sich da tatsächlich wirklich sehr deutlich zurückgenommen haben und eher der Diplomat spricht und nicht so sehr der Mensch, wie im Primor. Da gibt es ja sehr viele spannende Episoden, aber gerade da, wo es politisch auch prickelnd werden könnte, da gehen sie nicht so sehr in die Tiefe. Also das werfen einige Kritiker diesem Buch ja jetzt auch schon vor. Was antworten Sie darauf? Gab es einen Grund dafür, warum Sie das nicht machen?
Aber ich habe ja sehr viel kritisiert in diesem Buch. Da fehlt überhaupt keine Kritik. Ich habe die Politik unserer Regierung mehrfach kritisiert in diesem Buch, in verschiedenen Phasen. Ich habe auch Spitzenpolitiker in Israel kritisiert. Ich war sehr eng mit Shimon Peres verbunden, aber ich erzähle ein paar Geschichten in diesem Buch, die den Shimon Peres nicht besonders ehren, weil ich das so beobachtet habe. Ich sage, was ich denke. Also das heißt, manches Mal kann ich auch eine positive Meinung über Israel, über die israelische Regierung oder über eine bestimmte israelische Politik äußern. Dann sagt man mir, dass ich Propaganda mache. Dass ein israelischer Diplomat israelische Propaganda betreibt, ist ja nicht ungewöhnlich. Aber ich bin es nicht allzu sehr. Dennoch kann ich auch natürlich unsere Politik loben manches Mal. Warum nicht? Wenn das meiner Meinung entspricht.
Sie schreiben unter anderem, Israel hätte nach dem Sechstagekrieg, 67 war das, glaube ich, die eroberten Gebiete gern zurückgegeben. Die arabische Welt habe damals aber Friedensverhandlungen abgelehnt und dann sei in der Bevölkerung der Zitat Appetit auf diese historischen Gebiete gewachsen. Also das ist ein Beispiel dafür, dass Sie ja sehr oft Krieg, Militär, Angriffe rechtfertigen mussten oder wenigstens erklären mussten. Ist Ihnen das manchmal schwer gefallen oder nicht so?
Ist mir oft schwer gefallen. Nehmen wir das Beispiel, als ich Botschafter in Deutschland war. Ich bin nach Deutschland gekommen, als mein Regierungschef Yitzhak Rabin war und mein Außenminister Shimon Peres. Mit den beiden habe ich mich gut verstehen können. Nicht, dass ich keine Meinungsverschiedenheiten hatte überhaupt, aber insgesamt gefiel mir deren Politik. Aber dann kam eine andere Regierung und kam Netanyahu an die Macht. Und da habe ich große Schwierigkeiten gehabt, seine Politik zu erklären, seine Politik zu rechtfertigen. Obwohl, persönlich habe ich immer gute Beziehungen zu Netanyahu gehabt. Er war mal ein Kollege im Auswärtigen Amt. Er hat ja auch seine Karriere im Auswärtigen Amt begonnen. Und da waren wir Kollegen und haben gelegentlich auch zusammengearbeitet, auch ganz persönlich zusammengearbeitet. Und wir haben uns sehr gut verstehen können, obwohl wir totale Meinungsverschiedenheiten hatten. Aber das hat uns nicht gestört und wir haben auch offen miteinander gesprochen. Daher weiß ich genau, was er denkt und was er meint. Und er weiß genau, was meine Meinungen sind. Aber persönlich haben wir uns verstanden, nur politisch war es problematisch. Ich erzähle Ihnen zum Beispiel kurz nachdem Netanyahu Ministerpräsident geworden ist, 1969. Da war ich, wie gesagt, in Bonn und kam nach Israel aus irgendwelchem Grund und bat um einen Termin bei dem neuen Regierungschef und der hat mich auch sofort empfangen. Ich komme dahin ins Büro, also das war beim Sekretariat, und die Sekretärin sagt mir, ja, Sie können reingehen, er erwartet Sie. Er macht schon fertig mit anderen Leuten, aber Sie können reingehen. Und ich sage, warum soll ich reingehen? Wenn er andere Besucher hat, dann warte ich, bis er mit den Besuchern fertig ist. Sagt sie, nein, er hat gesagt, sobald du kommst, sobald Sie kommen, sollen Sie reingehen. Gut, dann klopfe ich an die Tür, gehe rein, der sitzt da an der anderen Ecke des Büros und empfängt mich mit einem großen Lächeln. Ha, Avi, schön dich zu sehen, wie geht es dir? Sag mir, bist du immer noch der Sprecher von Arafat? Ganz vor allen Leuten, ja, also ich erzähle diese Anekdote, weil das wirklich die Beziehung zwischen uns zeigt. Persönlich, ja, lächeln wir miteinander und schmunzeln miteinander, ist in Ordnung, aber politisch sind wir sehr weit voneinander entfernt.
Aber dieses Beziehung haben mit Menschen oder dieses Zwischenmenschliche ist ja auch ganz wichtig in der Diplomatie, das sieht man ja auch, also gerade an Ihrer Person. Wenn man Ihre Autobiografie liest, kann man vielleicht aber auch ein bisschen auf den Gedanken kommen, dass Diplomatie als solche mittlerweile vielleicht ein bisschen überholt wird oder zumindest nicht mehr so praktiziert wird, wie es früher mal war. Brauchen wir mehr Zwischenmenschlichkeit, also diese Beziehung zwischen Leuten in der Politik auch? Was meinen Sie?
Ich glaube, dass alles auf zwischenmenschlichen Beziehungen beruht. Man meint, Die Franzosen sagen, dass das Staaten und Regierungen kalte Monster sind. Das heißt, das sind Wesen, die nur Interessen haben. Keine Gefühle, keine Sentimente, keine Emotionen. Und Interessen sind oft vorübergehend, wenn nicht gar oberflächlich. In diesem Moment haben wir ein gemeinsames Interesse mit dem. Morgen haben wir ein anderes Interesse, also lassen wir den im Stich oder arbeiten sogar gegen ihn. Und das, glaube ich, ist heute schon weitgehend überholt, auf jeden Fall in der westlichen Welt. Und ich halte sehr viel von zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich glaube, dass die guten, sehr wichtigen, tiefgreifenden Beziehungen zwischen Deutschland und Israel heute sind so geworden, wie sie sind, nur dank der Entwicklung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Eine Entwicklung, die unvorstellbar war, die unerwünscht war, aber die doch stattgefunden hat, widerwillig, aber doch, das kann ich erklären. Und das ist wichtiger als die Beziehungen zwischen den Regierungen, zwischen den kalten Monstern. Das ist wirklich tiefgreifend und hält auch, wenn es Verstimmungen zwischen den Regierungen gibt, wie es heute der Fall ist.
Sie hatten ja tatsächlich zu Beginn Ihrer diplomatischen Laufbahn, wenn ich es richtig verstehe, kein positives Deutschlandbild. Das hat sich später geändert, also hoffentlich vielleicht ja auch dadurch, dass Sie dann längere Zeit hier als Botschafter waren. Wie sehen Sie denn die aktuelle Stimmung und Lage in Deutschland?
Also erstens hat sich meine Haltung Deutschland gegenüber geändert, noch lange bevor ich Botschafter in Deutschland geworden bin, obwohl ich nie Deutschland besucht habe. Ich habe den deutschen Boden bis auf die Zeit, wo ich Botschafter geworden bin, nie betreten. Und das hat natürlich seinen psychologischen Hintergrund, wenn Sie wollen. Ich würde sagen so, heute sind die sachlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel ausgezeichnet. Deutschland ist unser wichtigster Freund und unser wichtigster Partner in der Welt nach den Vereinigten Staaten geworden. In manchen Bereichen kooperieren wir mit Deutschland sogar mehr als mit den Vereinigten Staaten, wie zum Beispiel in Sachen Wissenschaft und Forschung. Also die meisten wollen ja mit Amerika in diesem Bereich arbeiten, tun wir auch. Aber wir tun es noch mehr mit Deutschland. Das hat verschiedene Hintergründe, weshalb das so ist. Aber in jedem Bereich, also es ist politisch, wissenschaftlich, wirtschaftlich, militärisch auch, Städtepartnerschaften, Jugendaustausch, betreiben wir alle mit Deutschland mehr als mit irgendeinem anderen Land. Und wie gesagt, sehr oft auch mehr als mit Amerika, obwohl Amerika unser erster Partner ist. Nur bin ich nicht zuversichtlich, dass es auch so bleibt. Und warum? Das Interesse an dieser Zusammenarbeit ist echt auf beiden Seiten. Aber wie gesagt, beruhte viel von der deutsch-israelischen Beziehung auf zwischenmenschlichen Beziehungen, auf Sympathie füreinander, auf Verständigung füreinander. Und das schwindet. Das schwindet in Deutschland, nicht in Israel. Das schwindet in Deutschland, weil die Deutschen immer weniger die israelische Politik verstehen können. Die Deutschen haben immer weniger Sympathie für die israelische Politik. Ich meine die israelische Politik im Nahen Osten. Die Politik gegenüber den Palästinensern, die Politik des Siedlungsbaus, die Politik der Besatzung, die Unehrlichkeit der israelischen Regierung in den Friedensverhandlungen mit den Palästinensern, versteht man immer weniger, nicht nur in Deutschland. Überall im Westen auf jeden Fall, das steigt sogar in Amerika. Die Deutschen äußern sich nur sehr wenig dazu, wenn überhaupt. Weil die Deutschen, und das bedauere ich, immer noch Israel betreffend befangen sind. Also äußert man sich gegen Israel am Stammtisch, aber nicht vor der Öffentlichkeit. Ich bin dennoch ziemlich weit davon überzeugt, dass die meisten Deutschen heute Israel eher kritisieren als Sympathien. Das stimmt auch für die Regierung. Und die Regierung würde dennoch die sachliche Zusammenarbeit mit Israel nicht antasten. Wie lange noch, weiß ich nicht. Weil wenn die israelische Politik sich nicht ändert, dann sehe ich eine Gefahr für die Beziehungen langfristig gesehen.
Wo sehen Sie denn da Möglichkeiten, wieder mehr zueinander zu kommen?
Ich habe gesagt, die Deutschen verstehen die israelische Politik nicht. Sie kritisieren die israelische Politik. Damit meine ich nicht, dass die Deutschen den Staat Israel als Staat kritisieren oder das israelische Volk als Volk kritisieren. Sie kritisieren eine gezielte Politik. Und wir sind nicht das erste Land im Westen, das am Pranger stand wegen seiner Politik. Ich kann mich ganz genau erinnern, es ist schon sehr lange her, aber ich kann mich noch daran erinnern, wie sehr Frankreich am Pranger stand während des Algerienkriegs. Die Griechen, als sie eine Militärdiktatur hatten, da gab es Demonstrationen überall im Westen gegen Griechenland, weil die Griechen keine Demokratie waren und als europäisches Land war das für die Europäer unakzeptabel. Ich kann mich erinnern, wie die Vereinigten Staaten am Pranger standen während des Vietnamkrieges. Das heißt, dass die Kritik gezielt ist gegen eine Politik und sie verschwindet, wenn die Politik sich ändert. Wenn unsere Politik sich ändern soll, wenn wir einen Friedensprozess echt anstreben sollten, glaube ich, dass auch die Kritik in Deutschland gegen Israel verschwinden wird und wir die Sympathie wieder zurückgewinnen können. Das wird natürlich einen tiefgreifenden Dialog mit der deutschen Bevölkerung in Anspruch nehmen müssen, aber es ist machbar.
Anfang der 60er Jahre, als Sie Ihre diplomatische Arbeit begonnen haben, da war es noch so, dass die meisten Länder in der Welt Israel nicht anerkennen wollten. Israel war auch tatsächlich da noch ein ärmerer Staat, kleiner, noch sehr abhängig von der Außenwelt und dem Außenblick natürlich auch auf den Staat. Das ist ja heute ganz anders. Das Land hat eine schlagkräftige Armee, einen gefürchteten Geheimdienst, hochentwickelte Wirtschaft. Also das sieht alles ganz anders aus. Sie haben gesagt, Forschung und Entwicklung, da wird unglaublich viel auch investiert. Und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, dass es eine sensible, sehr sensible, vielleicht übersensible Reaktion gibt auf Kritik, auch wenn sie sachlich ist oder sehr vorsichtig formuliert, sehr zurückhaltend ist, immer noch so, als sei es der kleine, arme, schutzlose Staat. Ist dieses Psychologische noch so sehr da, dass man da sensibler reagiert? Wie ist da Ihr Eindruck?
Sie hätten hinzufügen können, dass wir auch demografisch unheimlich gewachsen sind. Ja. Als ich meine Karriere begonnen habe, zählte die Bevölkerung Israels 2 Millionen Staatsangehörige. Wir sind heute 8 Millionen. Auch das ist gewachsen. In Israel, wenn ich über diese Sachen spreche, sage ich immer, ich verstehe nicht, warum wir uns nicht leisten können, Kritik zu hören. Wir sind nicht mehr eine kleine Gemeinde in einem Ghetto eingesperrt, hoffnungslos, schutzlos. Das ist alles ist Vergangenheit. Wir können uns sehr viel leisten. Und warum können wir uns nicht leisten, Kritik zu hören, ohne sofort zu schreien, Antisemitismus, und was gar nichts eigentlich mit Antisemitismus zu tun hat. Das hat mit der israelischen Psychologie zu tun, da haben Sie vollkommen recht. Israel ist trotz der mächtigen Situation, die Sie beschrieben haben, ein ängstliches Volk. Ein ängstliches Volk. Alles macht uns Angst. Und die Regierung schürt diese Angst, weil das gut für die Wahlen ist. Ja, dann, wenn die Leute Angst haben, sie meinen, überall lauert die Gefahr, überall will man uns vernichten, überall wird ein neuer Holocaust vorbereitet, wie Netanyahu das immer wiederholt. Ja, dann wollen die Israelis eine starke Regierung haben und meinen, eine starke Regierung ist eine rechte Regierung. Also das hat mit der Innenpolitik zu tun. Aber diese Psychologie der Angst ist eine echte Psychologie des Volkes. Das hat mit der jüdischen Tradition zu tun, schon. Das hat auch mit der Tatsache zu tun, dass Israel in Krieg geboren ist und seitdem, also seit 1948, immer noch im Kriegszustand lebt. Wir leben wie eine Insel in dem Nahen Osten von unserer Umgebung, ganz abgeschnitten. Ja, das schafft eine Psychologie, wo die Leute nicht zuversichtlich sind. Ja, einerseits sind sie sehr stolz auf ihre Macht, andererseits sind sie unversichert. Heute wird hier in Leipzig der bekannte israelische Schriftsteller Amos Oz geehrt. Ich war mal mit Gästen aus dem Ausland bei Amos Oz und der Amos Oz schmunzelte mit den Gästen, spielte so herum und sagt, was halten Sie von Israel eigentlich? Wir sind ja ein mächtiges Land, wir sind stark, wir sind groß, wir sind wunderbar, wir sind Samson aus der Bibel, ha? Und denen alles war sehr peinlich, was soll das, so eine Gerede. Und er wollte nur lachen und sagte, ja, vielleicht sind wir schon ein Samson, das denken wir auch, aber ein Samson, der in der Finsternis Angst hat. Ja, also wir haben die beiden Elementen und das ist eine Ausnahme.
Das heißt, dieses Narrativ, diese Grundhaltung, wir müssen uns verteidigen, das ist immer noch sehr wichtig für das Land auch, für die Menschen da?
Das ist sehr wichtig, aber Sie müssen auch verstehen, ich halte das für übertrieben, überzogen, überholt. Aber für die meisten Leute in Israel sieht das anders aus. Wir sind das einzige Land weltweit, das mit Vernichtung bedroht wird. Es gibt kein Land, dem man die Vernichtung verspricht. Ja, und die Iraner machen das regelmäßig. Also Sie können tausendmal sagen, bei den Iranern ist das ein Spiel, ein Propagandaspiel, sie meinen es gar nicht, sie können es gar nicht. Aber wenn man das so hört, wir werden euch vernichten und wir brauchen eine Atombombe, um euch zu vernichten. Und vernichten. Na, jetzt in der arabischen Welt gibt es ja auch so viele Tendenzen, die Fundamentalisten, die Islamisten versprechen uns auch immer in ihrer Propaganda die Vernichtung. Wo haben sie noch ein Land, wo haben sie noch ein Volk, dem man die Vernichtung verspricht? Ich glaube, wir können das überwinden. Aber man kann auch verstehen, wenn nicht jeder so denkt.
Sie haben ganz am Anfang ja auch das Jugendwerk angesprochen. Ich glaube, da liegt ja auch ein Schlüssel dazu, wie man Dinge überwinden kann. Sie schreiben in Ihrem Buch, ohne Frieden mit den Palästinensern wird ein Frieden mit unseren Nachbarstaaten generell nicht möglich. Solange die Palästinenser nicht in Würde leben können, solange ein palästinensisches Kind nicht die gleichen Chancen hat wie ein israelisches, werden wir nicht zur Ruhe kommen. In ein paar Tagen wird gewählt in Israel und Umfragen zeigen, dass auch die meisten Menschen in Israel einen Palästinenserstaat wahrscheinlich akzeptieren würden, zusammenarbeiten wollen würden. Trotzdem sieht es ja so aus, als ob Netanyahu die Wahlen gewinnt, der als Hardliner gilt, der eine rechte Politik macht. Wie erklärt sich diese Zwiegespaltenheit?
Die Angst, weil wenn Sie die Meinungsumfragen in Israel in Betracht ziehen, da sehen Sie, dass seit mindestens 25 Jahren es eine große Mehrheit in Israel gibt, die meint, dass wir uns von dem Westjordanland trennen müssen, dass das in unserem Interesse liege, dass wir die Entstehung eines Palästinenserstaates ermöglichen sollen, dass wir das brauchen sogar, dass wir mit diesem Staat zusammenleben, kooperieren, dass das unser Partner wird. Das denkt die Mehrheit der israelischen Bevölkerung seit mindestens 25 Jahren. Daraufhin deuten die Meinungsumfragen immer wieder. Also das schwankt zwischen 60% und 75%, so wie auch immer die Lage aussieht. Dennoch, wenn Sie die nächste Frage in den Umfragen in Betracht ziehen, meinen Sie, dass diese Lösung, die Sie sich wünschen, auch machbar ist, sagen Sie nein. Und warum nein? Schauen Sie, wir haben in den 70er Jahren mit Ägypten verhandelt und das Ergebnis war, dass wir alle besetzte ägyptische Gebiete zurückgegeben haben, alle Siedlungen auf ägyptischem Boden geräumt haben, alle. Und das wollte die israelische Bevölkerung in ihrer Mehrheit. Warum? Weil der ägyptische Präsident uns Sicherheit versprochen hat und wir dachten, dass der ägyptische Präsident nicht nur glaubwürdig war, es ernst meinte, sondern auch die Macht dazu hatte. Er konnte uns tatsächlich, er hat die Mittel zur Verfügung gehabt, um uns Sicherheit zu gewährleisten. Das Gleiche geschah mit Jordanien, mit König Hussein. Mit den Palästinensern sagen wir, möglicherweise ist der Palästinenserpräsident ein Friedensstifter und will Frieden mit uns machen, ist gegen Terror. Aber wenn wir uns zurückziehen aus dem Westjordanland, wenn wir das Westjordanland räumen, wird er nicht die Möglichkeiten haben, die Mittel zur Verfügung haben, und um uns Sicherheit zu gewährleisten, weil dann die Extremisten die Macht übernehmen werden, so wie sie es in dem Gazastreifen getan haben, nachdem wir den Gazastreifen geräumt haben. Und deshalb sagen wir, es gibt niemanden, der uns Sicherheit gewährleisten kann, und infolgedessen können wir uns nicht leisten, das Westjordanland zu räumen. Das meint die Mehrheit der Bevölkerung. Jetzt, das schürt natürlich die Regierung, das schürt Netanyahu, der immer nur von Angst spricht. Er spricht wenig über die echten Probleme der Israelis, die wirtschaftlichen Probleme, die sozialen Probleme, die Gesundheitsprobleme. Darüber will er nicht reden. Er sagt immer, die wollen uns angreifen, die wollen uns vernichten, da gibt es Terror, dort gibt es Terror, wir müssen stark sein, Hardliner sein, da, 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 da. Und wenn die Israelis Angst haben, meinen sie, ja, na, leider ist die Lösung, die wir uns wünschen, nicht machbar. Infolgedessen müssen wir uns verteidigen und brauchen einen Netanyahu.
So wie Sie vor mir sitzen, Sie machen auf mich nicht den Eindruck, dass Sie ein pessimistischer Mensch sind. Sie sind 80 Jahre alt, 40 Jahre lang davon haben Sie in der Diplomatie gearbeitet oder der Diplomatie gewidmet. Man hat Ihnen den Titel Brückenbauer angeheftet, sage ich jetzt mal. Sie haben dafür gesorgt, dass es zwischen Israel und Deutschland einen Jugendaustausch gibt, also stärker sogar als mit jedem anderen Land. Und Ihr Buch, Ihre Autobiografie heißt jetzt Nichts ist jemals vollendet. Gibt es noch was Sie erreichen wollen?
Erstens glaube ich, dass nichts jemals vollendet ist, weil wenn man sich mit einer Errungenschaft befriedigt, dann schwindet diese Errungenschaft. Man muss ununterbrochen an dieser Errungenschaft weiterarbeiten. Aber sprechen wir jetzt von dem Nahen Osten zum Beispiel. Nahen Osten, oder wir können auch von Deutschland sprechen, aber zunächst von dem Nahen Osten. Irgendwann werden wir den Frieden mit den Palästinensern schließen, weil es anders gar nicht möglich ist. Wir können die Palästinenser nicht besiegen, die Palästinenser können uns nicht besiegen. Also es gibt keine Alternative zu einem Frieden. Nur, wie oft gab es in der Geschichte Kriege, nach denen man den Frieden geschlossen hat und dann wieder die Waffen gegeneinander erhoben hat. Ja? Und das hat sich so wiederholt in der menschlichen Geschichte ohne Ende. Das heißt, dass sobald man den Frieden schließt, muss man ihn auch aus- und aufbauen. Man muss gemeinsame Interessen aufbauen. Man muss zwischenmenschliche Kontakte zwischen den beiden aufbauen. Damit beschäftige ich mich heute schon mit meinem trilateralen Projekt der Europäischen Studien, das ich mit einer palästinensischen und einer jordanischen Universität betreibe, damit die Leute sich kennenlernen und am Tag nach der Schließung des Friedens miteinander zu arbeiten beginnen, um den Frieden auf- und auszubauen. Da kann man nie aufhören. Die deutsch-israelischen Beziehungen, ich habe Ihnen gesagt, wie wunderbar sie sich entwickelt haben. Unerwartet und verhofft, sogar widerwillig. Aber so tiefgreifend, wie niemand es sich vorstellen konnte, sind sie geworden. Und dennoch sage ich, ich mache mir Sorgen heute um die Meinung der Deutschen über Israel und so. Das heißt, man muss ununterbrochen dran arbeiten, selbst wenn man schon riesengroße Errungenschaften hat.
Man kann sich Sorgen machen und trotzdem zuversichtlich sein. Das habe ich gelernt von unserem Studiogast, von Avi Primor. Er ist einer der bekanntesten und profiliertesten Vertreter des Staates Israel, war lange israelischer Botschafter in Deutschland. Heute kümmert er sich unter anderem um den Jugendaustausch zwischen Israel und Deutschland und hat jetzt seine Autobiografie veröffentlicht. Nichts ist jemals vollendet, heißt die. Über 420 Seiten hat dieses Buch, erschienen bei Quadriga und kostet knapp 23 Euro. Und ich kann mich nur ganz herzlich nochmal bedanken bei Avi Primor, der zu Gast war bei uns im Studio, um darüber zu sprechen. Vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen auch. Gute Fragen gestellt.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.